Guten Morgen. Vielen Dank, Johannes, für die schöne Überleitung und auch für diese wunderbare Lobpreiszeit von heute Morgen schon. Ihr wundert euch vielleicht ein bisschen über unsere Lightshow, die wir hier haben. Wir haben neue Lampen, guckt doch mal alle nach oben. Nur jetzt seht ihr es, jetzt wisst ihr. Und das Ganze muss noch ein bisschen eingespielt werden. Aber das wird richtig, richtig gut. In 3 Wochen ist Ostern. Feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. In 2 Wochen, und das ist die gute Nachricht für alle Schüler und Lehrer, beginnen die Osterferien. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin in der Passionszeit, in der Fastenzeit. Und es ist die Zeit im Kirchenjahr, in der man sich auch eher vielleicht ein bisschen schwierigeren Themen zuwendet. Letzten Sonntag, da hat uns Thomas in seiner Predigt mit Jesus vors Kreuz geführt. Und es ging darum, lernen zu beten. Erinnert euch vielleicht, Drehmoment, Abladen, sehr eindrückliche Predigt. Diesen Sonntag besuchen wir gemeinsam Paulus, den Apostel, der im Gefängnis sitzt, also der im Bau ist. Jetzt mache ich nochmal einen Präsenter an. Im Bau. Der Apostel Paulus ist im Gefängnis. Das ist der Ausgangspunkt jetzt für diese Predigt heute Morgen. Und Gefängnis ist kein schöner Ort, ein schrecklicher Ort. Wir haben hier eigentlich eine martialische Dekoration, hier solche Ketten, aber die bringen das schön zum Ausdruck, um was es im Gefängnis wirklich geht. Dieses kalte, harte, schwere Eisen. Das ist die Situation von Paulus. Eingekerkert, eingesperrt, wahrscheinlich angekettet an irgendeine Wand in einem dunklen Loch, ohne so eine schöne Lightshow. Da sitzt der Paulus. Jetzt sagen vielleicht manche Apostel, dieses Wort, das kenne ich gar nicht. Was ist so ein Apostel? Klingt ja irgendwie gut. Ein Apostel ist ein überregionaler Leiter, ein Pionier, der Gemeinden aufbaut, einer, der Neuland für den Glauben betritt. Ein Mark Zuckerberg der Christen, könnte man sagen. Also dieser Paulus hat ein riesiges Netzwerk von Gemeinden und Kirchen und Christen aufgebaut. Zu biblischen Zeiten gab es übrigens noch keine Freiheitsstrafe. Also wenn man Menschen bestrafen wollte, dann hat man ihnen entweder was abgeschnitten oder man hat sie ausgepeitscht oder man hat sie hingerichtet. Aber man hat sie nicht eingesperrt. Eingesperrt waren die Menschen nur so lange, bis klar war, wie das Urteil lauten würde, wie das Gerichtsurteil ausgehen würde. Und so war es bei Paulus auch. Also das, was Paulus hier erlebt, ist eigentlich so eine Art U-Haft. Er wartet auf das Urteil. Er wartet auf sein Urteil. Und es gibt 2 Möglichkeiten, Tod durch Hinrichtung oder Freispruch. Das sind die 2 Optionen, die er hat. Jetzt habe ich, wie ich schon erwähnt habe, eigentlich keine Emotionen zum Thema Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eingesperrt zu sein. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, in so einem Loch zu stecken. Wie es sich anfühlt, nicht zu wissen, ob man leben wird oder stirbt. Ich stelle mir vor, der Paulus, der sitzt da und draußen geht das Leben weiter. Er kann vielleicht durch ein kleines, vergittertes Fenster nach draußen sitzen. Da geht das Leben weiter und er selber ist völlig machtlos, eingesperrt, kommt da nicht raus, kann nicht teilhaben am Leben, bleibt irgendwie abgeschnitten vom Rest der Welt. Das ist vielleicht so ein Gefühl, ich kenne das, wenn man das ganz klein potenziert im Stau, diese Machtlosigkeit oder wenn ich krank bin und das Leben geht weiter und ich komme einfach nicht aus dem Bett, es wird nicht besser. Dieses Gefühl in einer hohen Potenz, könnte ich mir vorstellen, das ist das, was Paulus hier hat. Und dann noch diese Ungewissheit. Werde ich leben oder werde ich sterben? Manche kennen vielleicht sogar dieses Gefühl von irgendeiner Diagnose oder einer Krankheit. Nicht zu wissen, werde ich leben oder sterben. Und da ist ja manchmal die Gewissheit, auch die schreckliche Gewissheit, schöner oder besser wie diese Ungewissheit. Aber das ist die Situation, in der Paulus sich befindet. Keine beneidenswerte Situation. Ihm geht es nicht gut da im Gefängnis. Jetzt, wenn jemand eingesperrt ist, gell, dann wollen wir natürlich wissen, warum ist der eingesperrt? Ist ja klar, was hat der verbrochen? Was hat der angestellt? Was wirft man dem vor? Ist der handgreiflich geworden? Hat er den Barnabas verprügelt? Zum Beispiel, weil der irgendwie andere Ideen hatte. Oder hat er was gestohlen? 50% aller Strafgefangenen sitzen ja wegen Diebstahl im Gefängnis. Hat der Paulus irgendwas mitgehen lassen? Warum sitzt der im Gefängnis? Nun, Paulus sagt selber von sich, dass er wegen Christus, wegen Jesus Christus im Gefängnis sitzt. Gefangen wegen Jesus. Er ist gefangen, weil er Christ ist, weil er an Jesus glaubt. Und vermutlich gab es Stress im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Apostel. Er schreibt im Philipperbrief, den schauen wir uns nachher noch an, schreibt über seine Aufgabe, die er ganz klar benennen kann, wo er sagen kann, dafür bin ich da, das ist mein Job, das bedeutet es für mich, Apostel zu sein. Mein Job ist es, ich bin mit dem Auftrag hier, für das Evangelium einzutreten. Dafür bin ich da. Wenn man den Paulus nachts um drei weckt und sagt, Paulus, wofür bist du da? Dann kann er sagen, ich bin dafür da, für das Evangelium einzutreten. Das ist mein Job, dafür lebe ich, das ist der Inhalt meines Lebens und meine Aufgabe. Jetzt wieder so ein Wort, Apostel, vielleicht so ein christliches Fremdwort, das nächste christliche Fremdwort, Evangelium. Was bedeutet Evangelium? Evangelium bedeutet, es kommt aus dem Griechischen, von Euangelium, das bedeutet so viel wie die gute Nachricht, die schöne Nachricht, die frohe Botschaft. Und was ist die frohe Botschaft, was ist die gute Nachricht? Trump verzichtet auf Zölle? Nee, ist nicht die gute Nachricht. Ernst Reuter und Eirach bleibt vom Dieselfahrverbot verschont. Ist das die gute Nachricht? Das ist auch nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, Gott liebt uns Menschen unendlich. Unendlich. Daniel, Gott liebt dich unendlich. Sein Herz gehört dir. Das ist die gute Nachricht, die ich dir heute Morgen sagen darf. Du bist ein geliebter Mensch. Geliebt von Gott. Die gute Nachricht ist, durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, können wir frei werden von aller Last, von aller Dunkelheit, ob die Ketten, von aller Dunkelheit, von aller Schwere, von aller Sünde, die uns anhängt, von diesen boshaften, bösen Sachen, an die wir uns nicht gerne erinnern, die aber trotzdem da sind, die uns belasten, wofür wir uns schämen, die uns nach unten ziehen, die in den dunklen Stunden dann aufsteigen. Wir können frei werden von dem. Jesus macht uns frei. Das ist die gute Nachricht. Karl-Heinz, das darf ich dir sagen. Du bist befreit von deiner Schuld und von deiner Sünde und von den Lasten deiner Vergangenheit. Karl-Heinz, deine Schuld ist dir vergeben. Das ist die gute Nachricht für dich heute Morgen. Die gute Nachricht ist, mit Jesus können wir ein neues Leben beginnen. Das Leben muss nicht so weitergehen. Das muss nicht so weitergehen, dass sich alles im Kreis dreht. Dass ich gefangen bin in irgendwelchen Süchten, dass ich in Sinnlosigkeit verhänge, dass ich nicht mehr weiß, wofür und wozu ich eigentlich lebe und warum ich überhaupt leben soll und ich eigentlich gar keine Lust mehr habe auf dieses Leben. Das muss nicht so weitergehen. Ein neues Leben ist möglich. Mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, den Gott uns schenkt, ist ein neues Leben möglich. Und das darf ich dir sagen, Tom, die gute Nachricht für dich heute Morgen ist, du kannst ein neues Leben beginnen, ein ganz neues. Du musst nicht mehr länger in dem alten Leben hängen bleiben. Gute Nachricht für dich heute Morgen. Und das Evangelium ist, dass dieses neue Leben mit dem Tod nicht enden wird. Du wirst leben, auch wenn du stirbst, sagt Jesus. Und das darf ich dir sagen, Regina. Das ist die gute Nachricht für dich heute Morgen. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Mit dem Tod endet dein Leben nicht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Dafür tritt Paulus ein. Jetzt kann man sagen, ja, das klingt ja alles gut. Ich habe mir überlegt, gibt es da auch eine Emotion dazu? Gibt es ein Gefühl für das Evangelium? Wie fühlt sich denn dieses Evangelium an? Und ich bin ja bekanntermaßen nicht der große Emotionsexperte auf diesem Planeten. Aber mir ist doch ein bisschen was eingefallen. Wir hatten am Montag so einen Hauskreis, wir nennen das House Group. Da treffen wir uns, ein paar Männer. Wir lesen in der Bibel, wir beten miteinander und jemand sagt vor dieser Gebetszeit, lasst uns jetzt in diese Gebetszeit gehen, einfach da sein. Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, was uns belastet, einfach da sein, vor Gott sein. Da muss jetzt niemand irgendwas machen. Und das war so befreiend, das war so schön, das war ein Gefühl, wie wenn ich nach einem langen, schweren Arbeitstag nach Hause komme. Draußen ist es dunkel und ich sehe schon unser Haus hell erleuchtet. Alle Lichter brennen, wie üblich bei uns. Aber in dem Fall ist es einladend. Und ich gehe ins Haus hinein, bin belastet von diesem Tag und ich komme in das warme, hell erleuchtete Haus. Und meine ganze Familie, die sitzt beim Abendessen. Und ich setze mich dazu und ich weiß, jetzt bin ich daheim. Da bin ich, da gehöre ich hin. So ein Gefühl von Heimat. Das ist das Gefühl vom Evangelium. Ich bin endlich daheim. Ich bin endlich da, wo ich eigentlich hingehöre. Tiefe Freude und eine herrliche Freiheit. Und der Paulus wusste ganz klar, das ist mein Auftrag. Mein Job ist es, für diese gute Nachricht, für dieses Evangelium, für dieses Gefühl von Heimat, für dieses neue Leben, das mit dem Tod nicht endet, dafür einzutreten, das unter den Menschen bekannt zu machen, und zwar mit Wort und Tat. Die sollen es hören und die sollen es auch erleben, die sollen es spüren. Und diesem Auftrag hat er sich hingegeben, und da war er ein Fanatiker, anders kann man es nicht sagen, mit Haut und Haaren, mit 180%, mit allem, was er hatte, hat er sich diesem Auftrag hingegeben. Das war nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, er hatte noch einen Beruf, Zeltmacher, und er hat nicht erst diesen Beruf gehabt und dann noch ein bisschen diese Freizeitbeschäftigung, sondern das Evangelium weiterzugeben. Das war ihm das Wichtigste, und deshalb hatte er den Beruf, damit er das machen kann. Also er hat sich ganz hingegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn man sich einer Sache ganz hingibt, sich etwas ganz verschreibt, etwas, das viel größer ist als sich selber. Ein sehr sinnstiftendes, ein sehr schönes Gefühl. Aber weil dieser Paulus da so fokussiert war, gab es natürlich auch immer Stress. Und obwohl das Evangelium gute Nachricht ist, die beste Nachricht für jeden Menschen auf dieser Welt, gibt es paradoxerweise immer, wenn diese gute Nachricht sich verbreitet, gibt es Ärger und gibt Stress. Und so war es auch bei Paulus. Einmal ist er da so durch die Stadt gelaufen, und dann hat ihn so eine Sklavin verfolgt, und diese Sklavin, die hatte den Wahrsagegeist. Und das war so ein junges Start-up, denke ich mir, die hatten diese Sklavin gekauft, und dann konnte man da per App oder was auch immer, konnte man diese Sklavin mieten, und hat man dann so eine persönliche Wahrsage, so eine persönliche Prophezeiung bekommen. Und jetzt hatte diese Wahrsagerin den Paulus so genervt, dass er gesagt, jetzt ist Schluss, dieser Wahrsagegeist muss raus, und hat diesen Dämon da ausgetrieben. Die Frau wurde frei. Sie wurde frei von diesem Geist. Das ist das Evangelium. Freiheit, neues Leben. Dummerweise war natürlich dann dieses Geschäftsmodell dahin. Und da hatten ein paar Leute viel Geld investiert, um diese Sklavin zu kaufen. Könnt ihr euch vorstellen, das gab richtig Ärger. Das ist die gute Nachricht. Ein Mensch wird frei und es gibt richtig Stress. Das gefällt nicht allen. Und so ging es weiter. Er hat in den Synagogen gepredigt. Er hat dann plötzlich behauptet, der Jesus ist der Messias. Das hat nicht allen der Juden geschmeckt. Und so gab es Stress. Wo er hinkam, gab es Stress. Und vermutlich war genau deshalb der Grund, warum im Gefängnis war. Und er war ja nicht nur einmal im Gefängnis, er war mindestens viermal im Gefängnis. Und deshalb war es eigentlich schon fast gewöhnt. Das passierte immer, wenn er das Evangelium verkündete. Aber wir müssen uns mal vor Augen halten, wie er sich gefühlt hat hier in diesem Loch. Eingesperrt in der Dunkelheit, in der Feuchtigkeit, abgeschnitten vom Leben, machtlos, unsicher, wie seine Zukunft weitergehen wird. Eine ganz schwierige Situation. Vielleicht hat er Ketten an den Händen. Aber was macht Paulus in dieser Situation? Er macht etwas Unglaubliches. Paulus schreibt einen Freudenbrief. Er schreibt einen Freudenbrief. Und zwar schreibt er an die erste Gemeinde, die auf europäischem Boden entstanden ist, da war er maßgeblich an der Gründung beteiligt, an die Gemeinde in Philippi. Und das war so seine Herzensgemeinde. Zu der Gemeinde hatte er irgendwie eine besondere Beziehung. Also mit der Gemeinde war er besonders verbunden, so wie ich es mit der Lindenwiese bin. Das ist einfach, da stecken viel, viel Emotionen drin. Und man kann es übrigens, unseren Livestream dokumentiert es auch, dass es da viele Menschen gibt, die eine besondere Beziehung zu dieser Gemeinde haben. Darum gibt es Leute in Namibia zum Beispiel oder in Uganda oder sonst wo, die schauen unsere Gottesdienste an. Schon nicht, dass die das so toll finden, sondern da gibt es eine Nähe, da gibt es eine Beziehung, da gibt es so eine Herzensbindung. Und so geht es mir auch mit unserer Gemeinde hier. Und so war das auch für den Paulus. Das war für ihn was Besonderes, diese Gemeinde. Die haben ihn übrigens auch versorgt. Damals im Gefängnis gab es kein Essen, sondern da waren Freunde und Angehörige zuständig für die Versorgung. War natürlich super günstig, aber es hatte natürlich, da muss man auch jemand haben, der ihm das Essen bringt. Die Gemeinde in Philippi, die haben ihm Essen gebracht, die haben ihm sogar Geld gebracht, dass er da was zu essen hat. Und dann schreibt er einen Freudenbrief. Gell? Das Thema dieses Briefes, Freude. Und finde das eine enorme Spannung. Wie kann einer, über dem das Todesurteil schwebt, der in Ketten liegt, im finsteren Loch, dem es überhaupt nicht gut geht, von den Umständen her betrachtet, dem es furchtbar geht, wie kann der da Freudenbriefe schreiben? Ein Gefängnis ist ja kein Freudenhaus, ganz sicher nicht. Das ist ein dunkler Ort, ein schrecklicher Ort. Wie geht das? Nun, was der Paulus erlebt, ist Folgendes. Paulus erlebt, und er macht eine ganz paradoxe Erfahrung. Er erlebt, dass das Evangelium sich besser verbreitet, wenn er im Gefängnis ist, als wie wenn er draußen wäre. Also sein Gefängnisaufenthalt, so schrecklich der ist, der dient seinem Auftrag. Der dient seinem Auftrag. Das ist total, total unglaublich, auch für den Paulus, er kann es kaum fassen. Das macht ja richtig Sinn, dass ich hier drin bin. Es gefällt ihm nicht. Später diskutiert er noch die Frage und sagt, eigentlich, wenn ich jetzt sterben könnte, wäre es schon schön. Also es würde mir schon gefallen, jetzt zu sterben. Das wäre eine Lösung aus diesem schrecklichen Ort heraus. Und trotzdem merkt er irgendwie, das macht Sinn, was ich da erlebe. Das bringt was, das dient der Verbreitung des Evangeliums. Also man könnte sagen, was er erlebt einen Fortschritt durch Rückschritt. Kennt ihr das? Fortschritt durch Rückschritt. Manchmal ist ein Rückschritt ein Fortschritt, fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Manchmal komme ich meinem Ziel näher, indem ich scheinbar einen Schritt in die falsche Richtung mache. So schreibt der gute Mann im Brief an die Philipper im ersten Kapitel. Ich bin froh, hier ist froh, sagte der Paulus, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Also froh ist der Paulus, weil das spricht sich herum. Die Leute wollen wissen, warum ich im Gefängnis bin. Und die kaiserliche Garde, die Prätorianer, das war ja so eine Art Eliteeinheit, die haben offensichtlich, konnte er sich mit denen austauschen. Und so sprach sich das überall rum. Das sprach sich rum, der Paulus, der ist nicht im Gefängnis, weil er was verbrochen hat, sondern der ist im Gefängnis, weil er an den Jesus glaubt. Ja, wer ist der Jesus? Was ist das für einer? Die Leute haben drüber gesprochen. Also dieser Gefängnisaufenthalt dient seinem Auftrag. Und so freut er sich, obwohl das Gefängnis ein furchtbarer Ort ist, ein schrecklicher Ort. Und ich muss euch sagen, ich finde das sehr erstaunlich. Für mich als gläubiger Mensch, als ein Mensch, der glaubt, dass Gott die Kontrolle hat und dass Gott nichts dem Zufall überlässt, auch nicht in meinem Leben, hilft mir das wie einen ganz neuen Blick auf die scheinbaren Rückschritte meines Lebens zu werfen. Vielleicht ist nicht jeder Rückschritt, jeder Rückschlag auch wirklich ein Rückschritt oder ein Rückschlag. Es fühlt sich vielleicht so an. Hallo, vorher war er der Apostel in der Gemeinde, da konnte er, wie ich jetzt vorne hinstehen, Predigten halten, gab's viel Lob und was weiß ich was alles, natürlich auch die schwierigen Dinge, aber er war frei und er war jemand, jetzt sitzt er da im Gefängnis, das ist kein Fortschritt. Überhaupt kein Fortschritt für ihn. Und doch ist für die Sache, für das Evangelium von Jesus ein Fortschritt. Und vielleicht ist es im Leben manchmal auch so, dass der ein oder andere Rückschritt oder Dinge, die sich anfühlen wie ein Rückschritt, eigentlich ein Fortschritt sind, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen und wenn es so schwer fällt, da Gott zu vertrauen. Ich habe ja im Moment gerade ein kleines Herzensthema. Da werden alle mit, die mir begegnen, die mir länger ausgesetzt sind, die müssen dieses Thema ertragen. Gestern war ich auf einer Wanderung mit einem alten Schulfreund, da waren noch ein paar andere Leute dabei. Ich konnte auch wieder nicht mich zurückhalten. Und dieses Herzensthema ist ein Vater-Unser-Gebetsweg, der rund um die Lindenwiese entstehen soll. Sensationell. Wer da Fragen hat, bitte nachher kommen. Und ich erkläre das nachher. Das wird eine richtig gute Sache, eine richtig gute Sache. Die Vorgeschichte von diesem Gebetsweg ist, dass mein lieber Kollege Thomas schon vor Jahren, die Idee kommt ja auch gar nicht von mir, schon vor Jahren die Idee hatte, hier auf der Lindenwiese so etwas zu installieren, so ein Gebetsweg auf unserem Grundstück. Leider ließ sich das nicht realisieren, das ging einfach nicht. Die Zeit war offensichtlich nicht reif und die Begeisterung war eher im Minusbereich, sagen wir mal so. Da ging einfach nichts. Es war ein Rückschritt, ein gefühlter Rückschritt. Für einen Moment war das ein richtiger Frust. Wir haben uns eben diese Woche drüber unterhalten. Heute sind wir beide der Meinung, zum Glück gab es diesen Rückschritt. Weil der Gebetsweg, den wir jetzt planen, ist noch viel größer, viel schöner, viel besser und viel teurer, wie der, den wir damals planen wollten. Also definitiv ein Fortschritt. Aber das sieht man natürlich in diesem Moment nicht. Das merkt man ja in diesem Moment gar nicht. Da sagt man nur, jetzt ist dieses Projekt gescheitert. Ich war mir sicher, das ist dran. Ja, jetzt kommt es wieder ganz neu. Zum Glück gab es diesen Rückschritt. Zwar insgesamt betrachtet ein Fortschritt. Denn wir kommen diesem Ziel, dass Menschen hierher kommen, dass Menschen Gott begegnen, dass Menschen Erfahrungen machen an den einzelnen Stationen. Wir kommen diesem Ziel durch diesen neuen Gebetsweg noch näher, wie wir es durch diesen alten gekommen wäre. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich über diesen Rückschritt von damals. So, das ist das, was der Paulus erlebt. War jetzt ein kleines Beispiel, das kann ja viel existenzieller noch sein. Und das, was Paulus erlebt, ist existenziell. Das geht wirklich an die Substanz. Deshalb will er ja auch sterben. Aber es passiert noch was Erstaunliches und darüber kann er sich auch freuen. Freisetzung durch Einlochung. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Also gerade, auch total paradox, gerade weil der Paulus weg ist, weil er jetzt eingesperrt ist, weil er im Bau sitzt, weil er eingelocht sind, deshalb gibt es jetzt da wie so einen ganz neuen Aufbruch in der Kirche und in der Gemeinde. Müssen wir doch meinen, ja, wenn der Apostel verhaftet wird, dann sind die alle total eingeschüchtert. Also wenn man den quasi den Kopf da abschneidet, dann ist der Rest, nein, und dann kommt die ganze Bewegung zum Erliegen. Aber das Gegenteil passiert, das Gegenteil tritt ein. Offensichtlich war es so, wo der Paulus da war, haben die gesagt, na, da gibt's ja einen, der für das Evangelium zuständig ist. Da brauchst du mich nicht, kann ich mich vielleicht eher dem Toto-Lotto-Spielen widmen oder sonstigen Dingen. Aber jetzt ist keiner mehr da, der das tun kann. Und da brennt ein ganz neues Feuer plötzlich. Also dadurch, dass er geht, macht Paulus Platz frei, wird Energie freigesetzt und sein Auftrag multipliziert sich. Und das erleben wir ja auch. In der Krise wachsen manche Menschen förmlich über sich hinaus. Und das passiert ja auch. Und der Paulus, der sitzt staunend im Gefängnis und sagt, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Ich bin im Gefängnis, machtlos, ich kann nichts tun. Aber meinem Auftrag, dem geht's ja bestens. Die Prätorianer und alle möglichen reden drüber. In der Gemeinde gehen sie ab wie Schmitzkatz. Ist ja optimal. Das Ganze geht sogar noch weiter. Sogar seine Feinde schaffen mit oder helfen mit. Gell? Total abgefahren. Der Paulus, der hat viele Feinde. Er hat die Feinde bei den anderen religiösen Gruppen, die es gab, bei den jüdisch-religiösen, aber auch bei den anderen Kulten. Er hat Feinde in Politik und Gesellschaft. Und das Allerschlimmste, Paulus hat auch Feinde in seiner Kirche, in seiner eigenen Gemeinde hat er Feinde. Also das sind Menschen, die es nicht gut mit dem Paulus meinen. Warum? Er sagt, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, und dann lass ihn Teil weg, sonst wird es zu lang. Und die anderen, es sind aber die gleichen wie die manchen, die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzlich Schwierigkeiten zu bereiten. Also, da muss ich das mal vorstellen. Da gibt's ein paar, wahrscheinlich Männer, die meinen, die können den Paulus dadurch ärgern, die können dem dadurch so richtig eine auswischen, dass sie das Evangelium verkünden, dass sie seinen Job machen. Da diskutiert man jetzt natürlich viel in der Theologie, was sind eigentlich das für Leute, wer sind das für Leute? Die meisten sagen, und das halte ich auch für glaubwürdig, das sind Menschen, die sind neidisch. Menschen, die sind neidisch auf den Paulus, dass er ein Apostel ist, dass er einer ist, der ganz vorne steht, dass er einer ist, der so viel Gewicht hat, der so einflussreich ist. Da geht es dann um Macht und um Ansehen und Ehre. Und die sagen, die sind so neidisch und die wollen, die gönnen ihm das nicht. Und die denken, na gut, optimal, jetzt ist der im Knast, jetzt ist meine Stunde gekommen. Und dann wollen sie Skalps präsentieren und sagen, durch mich sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, ich bin der bessere Apostel. Also wie wenn ich jetzt sage, ich gründe in Ernertsreuth, das ist mein Wohnort, eine neue Gemeinde mit 400 Leuten, nur damit die mal auf der Livi sehen, was ich für ein toller Hecht bin. Das wird natürlich nie funktionieren, es wird wahrscheinlich bei 4 bleiben. Deshalb bin ich ja hier, weiß ich ja, das ist viel besser, wenn man das gemeinsam macht und nicht alleine. Aber sag mal, das wäre das Motiv. Ich beweise es denen, ich zeige denen mal, dass ich der Bessere bin. Gut, dass der Paulus weg ist. Die wollen den Paulus ärgern im Gefängnis. Das ist hart. Das ist wirklich hart und das unter Christen. Herr Paulus, aber wie geht der damit um? Der sagt, und jetzt sind wir bei Freude, Freude pur, der sagt, aber was macht das schon? Das macht es schon, wenn sie es aus Neid und Streitsucht machen und nur um mich zu ärgern. Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können. Nichts wird mir meine Freude nehmen können. Und wenn die das Evangelium verkünden, weil sie mir richtig eine mitgeben wollen, weil die mir so einen richtigen Bauchschlag verpassen wollen, spielt gar keine Rolle. Spielt keine Rolle. Das Evangelium wird verkündet. Das spielt eine Rolle. Und die machen das. Und zwar noch korrekt. Das sind keine Irrlehrer. Die sagen auch das Richtige. Ja, optimal. Da kann ich mich so richtig drüber freuen. Also die Feinde schaffen mit. Der spannt die eigentlich ein und die merken es nicht mal. Die denken, die wirken dem so richtig eine ein. Dabei machen sie machen sie ihm eine Freude. Also obwohl der Paulus in einer denkbar schlechten Lage ist, kann er sich unbändig freuen, unbändig. Warum? Weil seine Freude nicht von seinen Umständen abhängt, sondern von seinem Auftrag und von dem Ziel, das er hat. Davon hängt seine Freude ab. Ich habe so einen geistlichen Vater, der begleitet mich, wir treffen uns vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Und der hat zu mir gesagt, Daniel, ihr bekommt jetzt Personal, du hast jetzt Führungsverantwortung hier, da gibt es jetzt mehrere Hauptamtliche, du musst ein Managementbuch lesen, das ist jetzt wichtig für dich. Hat er mir das verordnet, habe ich das Buch gelesen und da habe ich was Interessantes gelernt über Führung. Und mir scheint, das ist genau das Gleiche, was der Paulus hier sagt. Der Fredmund Malik, kein Christ, aber Führungsguru aus St. Gallen, der sagt, ich empfehle den Satz, Arbeit soll Freude machen, aus dem Wortschatz von Führungskräften zu streichen. Und ihn, wenn schon, zu ersetzen durch die Aussage, die Ergebnisse sollen Freude machen. Die Ergebnisse sollen Freude machen, nicht die Arbeit. Die Ergebnisse. Und ich finde, das ist genau die Haltung, die ich da bei Paulus finde. Sein Auftrag führt ihn ins Gefängnis. Das macht keine Freude, im Gefängnis zu sein. Das ist ein schrecklicher Ort. Da gibt's Ratten. Wir hatten neulich eine Ratte auf dem Kompost. Seid ihr denkt, boah, das ist schon unangenehm, wenn man die im Garten hat. Wenn man noch mit der so in einer Zelle wohnt. Das ist nicht schön. Total furchtbar. Das ist kein schöner Ort. Das macht keine Freude. Aber das Ergebnis, dass das Evangelium verkündet wird, das macht Paulus Freude. Und ich erlebe das so und mir scheint, es gehört zur Lebensreife dazu, dass wir lernen, unsere Freude nicht von dem Weg oder von unserer Arbeit oder von den Umständen abhängig zu machen, sondern von dem Ziel, das wir mit unserem Leben verfolgen. Das ist ein Riesenunterschied. Lernen, liebe Schüler, macht keine Freude. Das macht keinem Spaß, auch den Multigenies nicht. Aber gute Noten, das macht Freude. Und deshalb ist es sinnvoll, für die guten Noten zu lernen und sich über die zu freuen. Und nicht zu sagen, das Lernen muss mir Freude machen. Ich muss lernen zu lernen, damit es mir endlich Spaß macht. Das wird niemals eintreten. Es bleibt immer unangenehm. Ein Buch zu schreiben macht keine Freude in dem Sinn, dass man sagt, das ist ja so cool und das ist anstrengend. Das ist harte Arbeit, Termindruck, da 1000 Leute mitreden, ein Lektor, der kritisch ist. Da muss man schon einiges ertragen. Aber dieses Buch dann in den Händen zu halten, oder eine Rückmeldung zu bekommen von jemandem, der sagt, das hat mich so bewegt, das hat mich so berührt. Das macht Freude, das macht Freude. Und ich denke, das gilt für unseren Dienst, für unseren geistlichen Dienst. Wir sagen Dienst hier in unserer Kirche, bei allen, ganz viele Leute bringen sich hier ein, sensationell. Zum Beispiel die Lampen hier, das war ein Riesenprojekt. Die arbeiten da, Freitag um 22 Uhr bin ich noch hierher gekommen, da waren die da immer noch beschäftigt. Die bringen sich da ein, das ist der Dienst. Wir sagen, wir tun diesen Dienst für Gott. So ein Dienst macht auch nicht immer Freude, der Dienst selber. Obwohl er in der Freizeit passiert, das ist ja das Komische. Gell, wir sagen ja, Freizeitbeschäftigung muss ja Spaß machen. Gemeinde ist ja irgendwie sowas wie ein Hobby. Das muss ja Spaß machen, aber das macht gar nicht immer Spaß, so ein Dienst. Das ist oft mit Mühen verbunden, das ist mit Anstrengung verbunden, manchmal auch mit Leid und mit Schwierigkeiten. Da gilt genau das Gleiche. Auch da müssen wir lernen, lade jeden ein, wenn er durchhalten will, sich nicht über die Arbeit zu freuen, sondern über das Ziel und über die Ergebnisse der Arbeit. Musik üben in so einer Band, weiß ich ja nur aus zweiter Hand. Aber das weiß ich, glaube schon trotzdem. Das ist ein hartes Brot. Gell, Miriam? Üben, bis man sich da mal einig ist. 8 Leute, 8 Musiker, 8 Künstler. Das ist nicht so ohne. Das ist harte Arbeit. Wenn man sich darüber freuen will, dann hält man nicht lang durch. Oder, Bernd? Bernd stimmt mir auch zu. Ja, er ist gerade in der Pause. Aber es hat nichts mit dem zu tun, gell? Aber dann zu erleben, ich gestalte hier eine Lobpreiszeit und die Leute stehen auf, die sind berührt, die sind bewegt. Darüber kann man sich dann so richtig freuen. Eine Predigt vorbereiten ist harte Arbeit. Da muss man hinsitzen und da muss man es auch noch machen und es nimmt einmal keiner ab, kann man nicht delegieren, zumindest ich nicht. Das macht keine Freude. Aber nachher zu sehen, irgendjemand ist da berührt und bewegt und da passiert was und wir reden die ganze Woche drüber oder diskutieren drüber. Die Leute rufen mich an, weil sie sich aufregen, hat der auch was. Da passiert was. Da gibt's eine Wirkung. Auch das macht Freude. Das macht Freude. Und ich denke, wir können uns von Paulus hier inspirieren lassen, dass wir uns nicht über die Arbeit und die Mühen freuen, sondern dass wir uns lernen, über die Ergebnisse unseres Dienstes, unseres Lebens zu freuen. Ich erinnere mich noch gut, auch noch so ein Herzensthema von mir, als wir vor 2 Jahren hier Flüchtlinge hatten. Die haben hier 4 Monate gewohnt auf der Lindenwiese. 60 Menschen aus dem Kriegsgebiet Syrien. Diese Zeit mit den Flüchtlingen hier, die war extrem herausfordernd für uns alle. das hat nicht immer Freude gemacht, hat auch nicht immer Spaß gemacht. Ich kam da wirklich an meine Grenzen. War nicht immer Freude, aber es war richtig, das zu tun. Und jetzt bin ich da vor ein paar Wochen, habe ich gesehen, oh, die Kirche Lindenwiese bei Google, die hat ja da gibt's ja so Bewertungen für die Kirche Lindenwiese. Richtig gute Bewertungen, was ich gesehen habe. 4,5 Sterne, also nicht schlecht, finde ich, für eine Kirche. Gell, aber jetzt nicht, dass da jemand 2 Sterne macht, damit man sagt, die muss man wieder runterkommen, auf normales Maß. Da kann man natürlich auch viel kritisieren, aber man kann natürlich auch loben. Und da habe ich mir das angeschaut und dann sehe ich hier plötzlich, dass sich zwei unserer Gäste aus Syrien beziehungsweise aus dem Irak dort verewigt haben. Und der eine schreibt, das ist natürlich jetzt von Google übersetzt, dann klingt es immer ein bisschen komisch, ich lebte dort der schönsten Tage meines Lebens, aber ich war von dem Problem der Transportleiden. Also ich meine, dass er sagen will, das mit dem Transport war ein Problem, aber das waren für mich möglicherweise die schönsten Tage meines Lebens, oder es waren zumindest sehr schöne Tage. Und als ich das gelesen habe, das hat mich total bewegt. Da kam eine Freude auf zu sagen, jetzt kommt, das ist ein junger Mann, der kommt aus dem Krieg, der hat Schlimmes erlebt, hat auch seine Fluchtgeschichte, hat Schreckliches erlebt. Und da kommt er daher und ist willkommen und kann sagen, das war auf der Lindenwiese. Auf der Lindenwiese, das waren mit die schönsten Tage meines Lebens. Hey, dann kann ich mich freuen und sage, was für ein Geschenk. Das ist wunderbar. Das war nicht umsonst. Die Leiden und die Mühe, die waren nicht umsonst. Oder der Alias, ich lebte dort 3 Monate, waren sie anständige Leute, nicht vergessen. Ja, auch schön. Also ich weiß ja nicht, wenn man es jetzt rückübersetzt auf Arabisch, ob das wirklich stimmt. Oder ob Google immer, sage ich mal, das positiv übersetzt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das in etwa schon stimmt. Ich kenne ja die beiden Männer und ich weiß, dass sie es so meinen. Das berührt mich. Das sind Ergebnisse, über die kann ich mich freuen. Und ich meine, zum geistlichen Leben gehört genau das dazu. Das wäre eine Art geistliche Reife, dass wir uns nicht so sehr dran festmachen, macht das jetzt Spaß, bringt mir das so viel, macht mich das jetzt so glücklich im Moment, diese Arbeit, oder macht es mir keinen Spaß, sondern dass wir uns dann orientieren, was bringt es, was kommt dabei raus, und darüber will ich mich freuen. Können wir von Paulus lernen. Die entscheidende Frage, und die ist natürlich bei Paulus ganz klar, die ist bei ihm glasklar, die entscheidende Frage, die man dazu natürlich beantworten können sollte, wenn man sagen will, ich will mich an den Ergebnissen orientieren. Die entscheidende Frage ist natürlich die, wozu bin ich da? Oder was ist mein göttlicher Auftrag? Also der Paulus, der kann sich ja da so unbändig freuen, weil er genau weiß, ich bin dafür da, dass das Evangelium verbreitet wird. Wie gesagt, man konnte den nachts wecken, ich bin mir sicher, und er hat gefragt, Paulus, dein Auftrag? Und er sagt, mein Auftrag, das Evangelium den nichtjüdischen Völkern zu bringen. Das war total verinnerlicht. Ganz klare Sache. Dafür lebe ich, und später wird er auch sagen, dafür sterbe ich, wenn es sein muss. Spielt keine Rolle. Ich mache alles, was diesem Auftrag dient. Wenn mein Leben dient, dann mache ich das. Wenn Gefängnis dient, dann mache ich das. Wenn Sterben, und damit meint er Martyrium, Hinrichtung dient, dann mache ich das. Aber er weiß, wofür er lebt, und er weiß, wofür er stirbt, er weiß, wozu er da ist. Jetzt, wer von uns kann das so glasklar sagen? Das ist mein Auftrag. Dafür lebe ich. Jetzt sind wir ja auch gar nicht Paulus, wir sind auch nicht Jesus. Muss man das überhaupt so klar sagen können? Muss man das? Ist das wichtig? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob jeder das so glasklar sagen können muss. Aber ich weiß, dass viele Menschen genau an dieser Frage leiden. Und viele Christen auch. Genau an dieser Frage. Weil sie nicht beantworten können oder nicht so scharf wie Paulus. Sie leiden an der Frage, wozu braucht es mich eigentlich? Wofür bin ich da? Wofür lebe ich? Warum schlägt mein Herz? Was ist mein göttlicher Auftrag? Wozu bin ich da? Was ist der tiefere Sinn meiner Existenz, könnte man sagen? Wofür bin ich da? Für Paulus war es ganz klar. Aber für viele ist es nicht klar. In Gesprächen begegnet mir das immer wieder. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, dass ich diese Zeiten hatte. Ich unterstelle jetzt einfach mal, ist immer blöd, wenn man als Prediger mit Unterstellungen arbeitet, aber ich weiß gar nicht, ob es anders geht. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir alle, und zwar jeder Mensch, das Bedürfnis haben, uns einer größeren Sache hinzugeben, einer höheren Sache. Und mir scheint, das ist eine göttliche Sehnsucht. Das gehört Teil zu unserem, so sind wir halt konstruiert. So wie halt ein Opel konstruiert ist, dass er halt noch 400.000 Kilometer mal das erste Mal zur Wartung muss, so sind wir halt, haben wir auch gewisse Konstruktionsmerkmale, die uns unser Schöpfer gegeben hat. Und eines dieser Konstruktionsmerkmale ist, dass wir nicht einfach nur für uns leben wollen. Da gibt's irgendwas tief in uns, das ist eine Sehnsucht nach was Höherem, nach was Größerem. Wir wollen unser Leben nicht nur für uns leben, wir wollen uns einer größeren Sache hingeben. Und es kann sein, dass manche von uns dieses Gefühl schon vergessen haben, dass sie das nicht mehr spüren, dieses Gefühl, dass es irgendwie verloren gegangen ist, irgendwo unterwegs. Aber tief drin ist es da, das schlummert in jedem von uns. Wir Männer, wir brauchen eine gerechte Sache, für die wir kämpfen können. Und wenn wir keine gerechte Sache haben, für die wir kämpfen können, dann kämpfen wir für alles Mögliche. Kommt nichts Sinnvolles dabei raus. Aber wir sind dafür konstruiert. Ich weiß, auch Frauen natürlich auch. Aber ich meine, wir Männer sind im Speziellen dafür konstruiert, dass wir für eine gerechte Sache kämpfen. Wir brauchen das. Warum ziehen so viele junge Männer in den Heiligen Krieg? Weil sie eine Sehnsucht in sich tragen, für was Größeres zu kämpfen. Und ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen. Das liegt tief, tief, tief in uns drin. Wir möchten nicht nur bei uns sein, nicht nur bei mir sein. Und wenn ich mit jungen Leuten rede, da ist es sehr präsent, dieses Gefühl. Und je älter man wird, desto öfters oder desto dumpfer oder dunkler oder kleiner wird es. Wenn ich mit jungen Leuten rede, die heute so viele Chancen haben, wahrscheinlich wie noch nie, die sagen mir, viele sagen mir, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, gut zu leben, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Und ich erinnere mich auch an meine Jugend, das hat mir nicht gereicht. Da muss es mehr geben. Ich will mein Leben noch besser. Ich will es in den Dienst einer größeren Sache stellen. Ich will nicht nur bei mir bleiben und dann mal irgendwann ein schönes Auto haben. Das reicht mir nicht. Ich will mehr. Das ist was Göttliches. Und das ist meine tiefe Überzeugung, dass jeder so konstruiert ist, dass er diese Sehnsucht in sich trägt, sich einer größeren Sache hinzugeben. Jeder von uns. Und meine Überzeugung ist auch, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, die Möglichkeit, in einem gewissen Maß, bei manchen ist es vielleicht sehr klein, bei anderen ist es sehr groß, dass jeder von uns die Möglichkeit auch hat, über sich hinaus zu wachsen, sich in den Dienst einer großen und gerechten Sache zu stellen. Jeder von uns, egal wie die Umstände sind, solange das Herz schlägt, solange du lebst, gibt es noch einen Auftrag, solange du lebst, gibt es noch was zu tun. Hingabe für eine größere Sache. Das Schöne ist, und da ist der christliche Glaube sensationell, man kann es nicht anders sagen, sensationell, dass Gott uns einlädt, sich in seinem Projekt zu beteiligen. Und damit schenkt er uns Lebenssinn. Gott hat uns sowohl das Bedürfnis wie auch die Antwort auf dieses Bedürfnis gegeben. Gott sagt, wenn du dich für eine gerechte Sache einsetzen willst, wenn du nichts hast, wofür du kämpfen kannst, wofür du leben kannst, wofür du streiten kannst, wofür du da sein kannst, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Ich habe ein Projekt für dich. Da kannst du dich einbringen, da kannst du dich austoben. Da kannst du alles dafür geben. Gott lädt uns ein, uns an dem Projekt, das der Paulus auch hatte, aber im weiteren Sinne, dem Evangelium der Liebe in Versöhnung und Versöhnung in Wort und Tat weitergeben und vorleben. Das ist auch weiter sagen, was wir glauben, das Evangelium auch sagen. Aber das ist noch viel, viel, viel größer und weiter. Das bedeutet auch das Evangelium vorleben, einen Unterschied machen im Leben. Es bedeutet, den Menschen zu dienen, ihnen hier einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen, dass sie spüren und wissen, da sind Christen. Und da habe ich erlebt, da habe ich was von der Liebe Gottes erlebt. So, in dieses Großprojekt Gottes darf jeder und soll sich jeder einbringen. Das ist die Idee von Gott. Wenn du sagst, mir fehlt der Sinn im Leben, ich weiß nicht, wozu ich da bin, dafür, das wäre eine wunderbare Möglichkeit. Und wer sich auf die Reise macht mit Gott und sagt, ich verschreibe mich ganz diesem Gott, ich verschreibe mich ganz diesem Projekt Gottes, der hat eines nimmer, ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Zumindest so erlebe ich es. Der hat viele andere Sorgen, wie Paulus zum Beispiel. Findet sich plötzlich im Gefängnis wieder. Der hat Stress. Da gibt es plötzlich viel zu tun. Aber ein Problem hat er nimmer. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, wozu ich lebe. Ich weiß nicht, wofür ich da bin. Das ist wie weg. Es gibt Sinn. Es gibt Sinn. Ich bin Teil von etwas Größerem. Ich bin Teil von etwas Gerechtem. Ich bin Teil von etwas Gutem. Ich bin Teil von einem Projekt, dass die Umwandlung, Umgestaltung der Erde, der Menschheit und von allem zum Ziel hat. Und wenn das passiert, wenn Menschen sich diesem Projekt verschreiben, so wie Paulus, sich diesem Projekt hingeben, dann wird die Welt eine andere. Dann wird die Welt eine andere. Es gibt in der Welt 1000 Möglichkeiten, 1000 Arbeitsmöglichkeiten mit viel Gehalt und wenig Sinn. In der Kirche gibt es 1000 Arbeitsmöglichkeiten mit viel Sinn und keinem Gehalt. Kann man sich jetzt überlegen, was einem lieber ist. Und man sollte es übrigens auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich sage jetzt nicht, jeder sollte irgendwie Missionar werden oder hier in der Region ein christliches Café aufmachen oder und so weiter. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber dann sich hingeben. Eins ist auch klar, Vielfalt ist angesagt. Bei Gott gibt es immer Vielfalt. Und es geht nicht darum, dass wir alle genauso leben und reden und handeln und über die Welt laufen wie Paulus. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Da gibt es für jeden seinen eigenen Platz im Rahmen seiner Begabungen und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und das zweite Stichwort, Hingabe. Hingabe. Ohne Hingabe geht's nicht. Wer wirklich einen Sinn erleben möchte im Leben und die Freude, der wird es nicht erleben, wenn er mal 5-mal ausprobiert und merkt, naja, ich schmeiße es wieder hin, das ist mir viel zu anstrengend. Sondern muss man durchhalten. Sich dem Projekt Gottes ganz hingeben. Und dann kommt die Freude nicht sofort, aber auf die Dauer kommt sie ganz von alleine. Hier gibt es Leute zum Beispiel, die sagen, ich bin hier, damit Kinder erfahren und erleben, wie sehr Gott sie liebt. Ich will die Kinder prägen. Manche tun das in unserem Kinderprogramm, das heißt volle Kanne. Andere tun es bei unseren Pfadfindern, Royal Rangers. Und die meisten würden sagen, das macht mir nicht immer Spaß. Da bei Dunkelheit und minus 10 Grad, da irgendwelche Würstle zu braten. Daniel, gell, Sofa hat auch seinen Charme. Kann man schon sagen. Aber wenn dann die Kinder kommen und wenn sie berührt sind, dann freue ich mich. Dann freue ich mich. Und dann hat das Leben einen tiefen Sinn. Ich durfte jahrelang Jugendarbeit machen. Und das Schönste an der Jugendarbeit ist nicht die Jugendarbeit, vor allem wenn man älter wird. Mit 20 ist das Schönste an der Jugendarbeit die Jugendarbeit. Rumrennen, über Berge steigen, frieren, schwitzen, kämpfen und so weiter. Wenig schlafen, sensationell. Wenn man dann 30 wird oder 35 und plötzlich Kinder da sind, dann ist das Schönste an der Jugendarbeit nicht mehr die Jugendarbeit. Das Schönste an der Jugendarbeit sind dann die Früchte der Jugendarbeit. Und zu sehen, ich war da mit Menschen unterwegs und ich konnte den Menschen was schenken. Ich habe die geprägt. Da sind jetzt ein paar wenige, die haben jetzt die machen einen Unterschied. Und ich bin so stolz auf die. Ich bin so stolz auf die, auf diese jungen Männer und Frauen, die ich da begleiten konnte. Das ist eine tiefe, tiefe, tiefe Freude. Aber die erlebt man halt nicht am Anfang. Am Anfang muss man halt erstmal ein bisschen im Dreck nullen, wie man so schön sagt, bis man dann mal die Früchte ernten kann. Andere sagen, und es zählt für mich genauso zum Projekt Gottes, genauso, ich begleite sterbende Menschen in den Tod. Das ist mein Platz. Ich helfe Menschen, dass sie gut gehen können, und zwar in Frieden. Das ist mein Beitrag, dafür bin ich da. Und es ist oft hart, sterbende Menschen begleiten. Das macht auch nicht immer Spaß. Aber wenn ich dann jemand helfen konnte, in Frieden zu gehen, dann erfüllt mich das zutiefst. Oder jemand anders sagt, mein Beitrag ist Musik, das ist mein Platz hier. Schöne Musik, gute Musik, ansprechende Musik. Üben, definitiv ekelhaft. Macht keinen Spaß. Aber nachher zu erleben, dass so eine Gemeinde sich bewegt, dass da was Gutes passiert, dass Menschen durch meine Musik bewegt werden, das gefällt mir. Oder, ich habe mir jetzt länger überlegt, ob ich das Beispiel bringen soll, aber ich dachte, naja, dann haben wir wenigstens eine Diskussion hinterher. Ich kenne eine Frau eines christlichen Leiters, eines sehr bekannten christlichen Leiters aus Norddeutschland, die sagt über sich, ich bin hier, um meinen Mann zu dienen. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, ich weiß jetzt auch nicht. Kann man das als Lebensziel haben? Und dann dachte ich, doch, das kann man. Er sagt es auch, ohne sie wäre er völlig im Arsch, da ging gar nichts. Da könnte er seinen Dienst niemals so machen. Und es könnte ja auch andersrum sein, abgesehen davon. Also wer Herr der Ringe kennt, muss sich ja auch fragen, wer ist eigentlich der Held? Bilbo oder Sam? Wer ist wirklich der Held in der Geschichte? Und ich glaube auch, wer ist der Held in dieser Ehe? Genau das Gleiche, man kann das so sagen. Auch Männer können das natürlich sagen über ihre Frauen. Einer meiner Aufträge verstehe ich darin, die Botschaft der Bibel in die heutige Zeit zu übersetzen, so dass man es verstehen kann oder dass ich denke, jemand hat es verstanden. Jemand anders sagt, ich setze mich für Migranten ein. Ich will, dass die Gottes Liebe erleben. Ich will, dass die herkommen und einen Unterschied erleben in einem christlichen Land. Ich will erleben, dass sie in einem christlichen Land erleben, dass sie willkommen sind. Und dass ihnen dort nicht Hass begegnet und Angst, sondern offene Türen und Gastfreundschaft. Dafür bin ich da. Und andere sagen, mein Platz ist der Garten. Garten auf der Lindenwiese oder ein Garten sonst wo. Ich sorge dafür, dass es hier einen schönen Ort gibt, dass man sich wohlfühlt. Das ist genauso ein Beitrag, der dem Projekt Gottes dient. Daheim oder woanders. Ich nehme den Müll mit, der überall rumliegt. Das macht einen Unterschied. Das macht nicht jeder. Die meisten sind dafür zuständig, den aus dem Auto zu schmeißen. Da brauchen wir jemanden, der es wieder aufliest. Das macht einen Unterschied. Wozu bin ich da? Wofür lebe ich? Was ist mein Projekt, das über mein eigenes Leben und über meinen eigenen Erfolg und über meine eigene Sache hinausgeht? Ich kann diese Frage hier für niemanden beantworten. Für niemanden. Aber ich weiß, dass Gott jeden ruft und jeden führt. Und ich kann euch nur ermutigen, uns ermutigen, diese Sehnsucht in uns drin da nicht zulassen, dass die verschüttet wird, sondern diese Sehnsucht immer wieder freilegen, diese Sehnsucht danach, sich einem größeren Projekt hinzugeben. So, und dann schreibt Paulus weiter, und da haben wir es dann auch schon fast geschafft. Jetzt diskutiert er eben die Frage von Leben und Tod, und er sagt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Weil ich für Jesus lebe, deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und manche sagen, damit meint er wirklich, als Märtyrer zu sterben. Das wäre noch ein Gewinn, nicht der Tod selber. Aber dann sagt er, andererseits kann ich, solange ich hier noch auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Wie kann man, das ist der Hammer, wie der das da so nüchtern diskutiert. Naja, das Sterben, das wäre jetzt schon gut, wäre ja auch eine Lösung. Aber das Leben, das wäre auch gut, da könnte ich noch was tun. Gell? Und dann sagt er weiter, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und das kann man ja auch verstehen, dass er am liebsten das irdische Leben hinter sich lassen würde. Ja, wer nicht, wenn man so angekettet ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, und davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiter auf der Erde bleibe. Ich wäre gern bei Jesus, das wäre wunderbar, sagt er. Und ich glaube, alle, die im Loch stecken oder in irgendeinem Loch, die können genau das nachvollziehen. Meine Sehnsucht nach dem Leben mit Jesus in guten Tagen hält sich arg in Grenzen. Bis hin, dass ich manchmal denke, oh, hoffentlich kommt er nicht so bald. Ich habe ja noch einiges vorher. Gebetsweg sollte ja schon noch vorher fertig werden zum Beispiel oder so irgendwas. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann steigt die Sehnsucht ganz arg. Und da spüren wir ja, wie schlecht es dem Paulus von den Umständen her geht. Aber er sagt, es gibt ja auch noch was zu tun. Ich lebe noch. Und weil ich lebe, habe ich auch noch einen Auftrag. Solange ich lebe, ist mein Auftrag noch nicht getan. Und das will ich uns zusprechen zum Schluss. Solange du lebst, und offensichtlich leben jetzt ja alle noch hier, die hier sind und hier sitzen, kannst du noch was zu Gottes Projekt beitragen? Ist dein Auftrag noch nicht erfüllt? Ist noch nicht vorbei? Solange dein Herz schlägt, solange du atmest, kannst du noch etwas tun, das über dein Leben hinausgeht? Kannst du dich noch einer größeren Sache hingeben? Solange hast du noch Potenzial, einen Unterschied zu machen, dich in Gottes Projekt zu beteiligen, im Kleinen vielleicht nur oder im ganz Großen. Und da provoziert mich dieser Brief von Paulus, nicht auf mich zu schauen, wie gefällt mir das jetzt, wie gefällt mir mein Leben, ist es schön, macht es Spaß, fühle ich mich wohl in allem, was ich habe und geht es mir gut, sondern ich will darüber hinaus sagen, ja, wofür bin ich da und bringt mein Leben Frucht, daran will ich mich orientieren. Das ist das Ziel von meinem Leben, dass es Frucht bringt. Wozu bin ich da, was ist mein Beitrag in Gottes Projekt? Und da, wo ich weiß, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe und das kann ja auch nur was Kleines sein, da will ich mich meinem Auftrag hingeben und nicht einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Freizeitbeschäftigung. Ich will mich denen hingeben, ich will mich dieser Sache und diesem Auftrag verschreiben. Und die Freude, die kommt dann ganz von allein. Gott segne euch. Amen.